Okay, also Labor Inside Folge 17, warum braucht man so viel Leberwerte? Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur 17. Folge unseres Podcasts Labor Inside. Mein Name ist Georg Endler, ich bin von Beruf und Berufung seit über 25 Jahren Labormediziner und ich darf in diesem Podcast für das Labors.at Fachärzte-Team etwas über Laborwerte erzählen. Und mir gegenüber sitzt
Felix Endler, ich bin Medizinstudent, bin jetzt derzeit in meinem klinisch-praktischen Jahr im letzten Tertial in einer Allgemeinmedizinerpraxis und wir werden heute über Leberwerte reden und ich freue mich schon drauf.
Zuvor, wie immer, eine kleine Werbung und natürlich die Interessenskonflikte. Dieser Podcast wird euch zur Verfügung gestellt von der Gruppenpraxis Labors.at, einer Wiener Gruppenpraxis für Labormedizin. Und wir sind stolz darauf, unseren Patientinnen und Kundinnen das ganze Spektrum der Labordiagnostik anbieten zu können. Und wir legen natürlich Wert auf die bestmögliche Qualität. Und als Facharzt in diesem Labor verdiene auch ich meine Brötchen hier mit der Durchführung von Laborwerten. Felix Endler hingegen hat keine Interessenskonflikte. Genau. Er liest ab und zu in der Praxis die Laborwerte und wundert sich zum Teil. Werbung Ende. Ja, lieber Felix, heute reden wir über ein Thema, das dir wahrscheinlich fürchterlich auf die Nerven geht, weil jeder zweite gefühlt, der zu dir kommt, erhöhte Leberwerte hat, nämlich über die Leberwerte. Und ganz kurz, die Physiologie dahinter, die kennst du natürlich besser als ich. Die Leber ist das größte Stoffwechselorgan im Körper, hat so.
Genau, hat zum einen die Stoffwechselfunktion, zum anderen die Entgiftung, Gallenbindung, Eiweißsynthese und auch bei der Lipidsynthese und der Gerinnung spielt sie auch mit.
Ganz wesentliche Rolle. Ich kann mich erinnern, mein Medizinstudium, wenn man nicht gewusst hat, welches Organ, welchen Gerinnungsfaktor, welches Protein produziert, dann hat man gesagt, die Leber und man war zu 70% richtig. Genau. Und natürlich gibt es ein Problem bei der Leber, die Leber hat viele Funktionen und entsprechend, wenn wir im Labor nachschauen, gibt es natürlich nicht nur einen Leberwert, sondern es gibt viele und die bekanntesten sind die Transaminasen. Und wir reden jetzt einmal als erstes über die Marker für den Leberschaden, das sind die berühmten Transaminasen.
Also das GOT und das GPT.
Beziehungsweise heute sagt man dazu Aspartat-Alanin-Transferase, also ASAT, beziehungsweise ALAT, Alanin-Aminotransferase. Das war früher die GPT. Man muss ein bisschen unterscheiden. Beide sind Marker eigentlich für toxische oder infektiöse Leberzellschäden. Das heißt, wenn jetzt irgendwelche Medikamente die Leber schädigen oder falls man doch einmal ein Schwammelgulasch mit Knollenblätterpilz serviert bekommen hat, gehört, das war jetzt in Australien ein Mordversuch an der Schwiegermutter, ein nicht sehr intelligenter und nicht sehr erfolgreich, weil er aufgeflogen ist, dann kommt es eben zum Leberzellschaden und diese Enzyme, die normalerweise in den Zellen drinnen sind, werden freigesetzt und man kann sie im Blut messen. Man muss ein bisschen unterscheiden, die ASAT, die ehemalige GOT, wie sie früher geheißen hat, manchmal heißt es auch AST, ist nicht leberspezifisch, die kommt auch im Muskel und im Herz vor.
Genau, daher kann es halt eben gerade bei Muskelschädigungen oder der Rhabdomyolyse auch zu Erhöhungen kommen oder intensive körperliche Belastung kann es eben auch bei Spitzensportlern manchmal leicht erhöhen.
Ja, und wenn man ein altes Lehrbuch aufschlägt, kommt immer auch die GOT bzw. ASAT als Marker für einen Herzinfarkt. Ja, klar, bei einem massiven Herzinfarkt kommt es zu einem Schaden des Herzmuskels und dann wird auch ein bisschen ASAT freigesetzt. Ist wunderbar heute ersetzt durch bessere Marker, über die wir ein anderes Mal reden werden. Die ALAT oder GPT ist hingegen deutlich leberspezifisch.
Genau, ist der wichtigste Marker meines Wissens für die Leberzellschädigung derzeit.
Und kommt nur in der Leber vor. Und wenn die beiden Marker normal sind, kann ich eigentlich einen massiven Leberzellschaden zum Beispiel durch Medikamente eigentlich getrost ausschließen. Im Gegensatz dazu gibt es die zwei anderen Enzyme, das ist die Gamma-GT und die alkalische Phosphatase. Das sind auch Marker, die eigentlich eher ansteigen, wenn es zu einem Gallenstau kommt oder zu einer Schädigung in der Gallensäuresynthese, zu einer Cholestase. Das kann jetzt in der Leber sein, zum Beispiel wenn die Gallengänge durch Entzündungen zerstört sind oder außerhalb der Leber, wenn zum Beispiel die Gallengänge verstopft sind durch Gallensteine. Dann steigen typischerweise Gamma-GT und alkalische Phosphatase an und zwar typischerweise gemeinsam. Und die Gamma-GT alleine ist für dich wahrscheinlich ein Fluch.
Ja, weil die eigentlich bei fast der Hälfte der Patienten mal leicht erhöht ist und dann immer die Frage kommt, was jetzt genau der Grund dafür ist. Gerade dadurch, dass ich derzeit in Niederösterreich in der Praxis bin, kommt halt der Weinkonsum und der Alkoholkonsum da noch dazu.
Richtig.
Die das oft miterklären können.
Das heißt nicht, dass jemand, der eine leicht erhöhte Gamma-GT hat, jetzt irgendein Alkoholproblem hätte, aber es reicht zum Beispiel ein Glas Whisky am Vortag und schon ist die Gamma-GT erhöht. Die zweithäufigste Ursache für eine leichte Erhöhung der Gamma-GT ist wahrscheinlich die metabolische Fettleber, wo man versucht, durch zu viel und zu gutes Essen und vor allem durch fruktosereiche Nahrung sich die Leber zu überlasten und eine Fettleber anzuessen. Ja.
Der Vorteil ist, in beiden Fällen ist die Therapie sehr einfach. Man sagt dem Patienten einfach, er soll sich jetzt mal gesünder ernähren. Hören die meisten eh sehr ungern, löst in beiden Fällen aber das Problem sehr gut.
Richtig. Und dann werden meistens dann die Schnitzel durch gebackene Champignons ersetzt und die Leberwerte steigen weiter. Und die alkalische Phosphatase muss man ein bisschen aufpassen. Das ist auch ein Marker für einen Knochenzellschaden. Das heißt, eine isolierte Erhöhung der alkalischen Phosphatase bedeutet fast immer irgendeinen Knochenprozess. Und da sollte man dann dem nachgehen, ob da irgendetwas vorliegt. Und große Vorsicht, alkalische Phosphatase bitte nie bei Kindern bestimmen, außer es gibt einen sehr guten Grund, warum, wenn Kinder einen Wachstumsschub haben, steigt die alkalische Phosphatase oft auf ganz dramatische Werte bis auf 1000. Und damit passiert etwas, was das gute Recht aller Eltern ist. Die besorgten Eltern schauen natürlich einmal bei Dr. Google nach. Und dort steht als erstes, dass das Kind Knochenkrebs haben könnte. Das ist natürlich nicht auszuschließen, wenn die alkalische Phosphatase erhöht ist, aber dann hätte das Kind auch Symptome. Meistens ist es ein Wachstumsschub. Das heißt, bitte nicht bestimmen, außer es ist dringend notwendig.
Genau, bei Schwangeren kann das übrigens genauso leicht erhöht sein. Einfach ebenfalls durch diese Knochenumbauprozesse, in dem Fall beim Kind. Kann das genauso passieren, ist in dem Fall auch nicht weiter dramatisch.
Und natürlich muss man sich bewusst sein, bei einem Leberzellschaden steigen irgendwann einmal alle Leberwerte an, aber man kann ganz gut unterscheiden, was ist so primär die Ursache, ist das vielleicht ein Medikament oder eine Virusinfektion, klassischerweise die Hepatitis, über die wir mal geplaudert haben, oder ist es vielleicht doch eher ein Cholestaseproblem und da muss ich in diese Richtung schauen, dass er irgendein Problem der Gallen ginge. Und als letzten Marker haben wir natürlich auch das Bilirubin, das ist das Abbauprodukt vom Hämoglobin. Das Hämoglobin, der rote Blutfarbstoff aus den roten Blutkörperchen, wird abgebaut in Bilirubin. Das Bilirubin ist fettlöslich, wird an Transportproteine in die Leber gebunden. Dort wird es wasserlöslich gemacht und über die Galle ausgeschieden. Das wasserlösliche Bilirubin, das konjugierte Bilirubin, das sozusagen dadurch wasserlöslich gemacht wird, dass die Leber eine Aminosäure dranhängt, das nennt man auch das direkte Bilirubin, weil das direkt gemessen werden kann. Und das fettlösliche Bilirubin, das sozusagen vor der Stoffwechselaktivität der Leber entsteht, das ist das indirekte Bilirubin und das ist das fettlösliche, das von dem Blutfarbstoff kommt. Das heißt, wenn das indirekte Bilirubin erhöht ist, spricht das dafür, dass der Patient irgendein Problem hat, dass seine Blutkörperchen zerfallen, also eine Hämolyse, aus welchen Gründen auch immer. Und ganz typisch gibt es eine Konstellation, die jeder Arzt sofort erkennen sollte. Das haben so bis zu 3-4% der Erwachsenen. Meistens sind es junge Männer. Lustigerweise meistens eher dünnere junge Männer, die dieses Problem haben. Und das ist das sogenannte Morbus Schilbeer-Mäulengracht.
Ich hätte jetzt fast gefühlsmäßig sogar bei mehr Patienten geschätzt. Ist eine leichte Bilirubinerhöhung, ist stoffwechselbedingt, das kannst du sicher besser erklären.
Es ist ein Syntheseproblem der Leber, dass diese Patienten haben eine Mutation, die bewirkt, dass dieses Bilirubin schlechter konjugiert werden kann. Eine UGT1-Mutation heißt das. Und dadurch kann es bei gewissen Stresssituationen dazu kommen, dass sich die Bindehäute des Gleren leicht gelblich färben. Meistens ist das typischerweise vor Prüfungen oder wenn der Patient halt irgendwie psychischen Stress hat, kann es dazu kommen. Und dann hat man eine leichte Bilirubinerhöhung im Blut bei völlig normalen Leberwerten.
Ist aber völlig konsequenzlos. Also es ist nicht therapiebedürftig und macht eigentlich auch nichts, außer angeblich ein niedrigeres Herzinfarktrisiko. Also sogar
richtig.
Förderlich.
Der Vorteil ist, diese Patienten haben ein 40% niedrigeres Herzinfarktrisiko. Da gab es eine ganz tolle Studie aus Tschechien dazu. Und Bestimmte Medikamente sollten Sie nicht nehmen, aber das wird sowieso vorher getestet. Wenn man möchte, kann man diesen Morbus Gilbert-Meulenkrach auch genetisch abklären. Es ändert absolut nichts an der Diagnose und an der Behandlung. Es ist auch nicht behandlungsbedürftig. Aber die Konstellation ist normale Leberwerte und leicht erhöhtes Bilirubin ist quasi mehr oder weniger fix für den Arzt. Da muss er eigentlich nichts
weiter machen. Genau, also da wird dann auch diagnostisch nichts weiter nachgeforscht. Wenn der Patient sonst keine Beschwerden hat, also das Bilirubin leicht erhöht ist, dann wird das eigentlich gekonnt, ignoriert im besten Fall.
Ja, oder man erklärt es dem Patienten, erwähnt gleich das niedrigere Herzinfarktrisiko, dann freut er sich und es ist nicht mehr so dramatisch, dass er einen leicht abnormen Leberwert hat. Wesentlich schwieriger wird es, wenn man schaut, wie messe ich die Syntheseleistung der Leber. Da tue ich mir wesentlich schwerer. Die Leber produziert relativ viele Proteine, aber sie hat unglaublich viele Reserven. Das heißt, das klassische Hauptprotein, das sie synthetisiert, ist das Albumin, das ist das wichtigste Bluteiweiß. Das sinkt erst dann ab, wenn die Leber massivst geschädigt ist. Oder aber auch bei jeder akuten Entzündung kann das natürlich absinken. Das heißt, wenn der Patient irgendeine akute Entzündung hat, sinkt die Albuminsynthese. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass die Leber schwer geschädigt ist. Das ist auch der Grund, warum Patienten mit einer ausgebrannten Leberzirrhose dann auch Ödeme bekommen, weil der Albuminspiegel sinkt. Oder den Aszites klassischerweise.
Genau, den Aszitesbau.
Ja. Und ganz spät bei der Lebersynthese sozusagen, da muss schon sehr viel Leber weg sein, sind dann auch die Gerinnungsfaktoren eingeschränkt. Das heißt, man kann dann auch die Gerinnungsmarker messen. Da sieht man, dass sie eingeschränkte Gerinnung ist. Klassischerweise misst man dann immer den Gerinnungsfaktor 5 auch mit. Der Gerinnungsfaktor 5 wird in der Leber synthetisiert und hat die kürzeste Halbwertszeit. Das heißt, der sinkt als erstes ab. Und eine verschlechterte Gerinnung ist meistens ein Maß dafür, dass die Leberfunktion so eingeschränkt ist, dass man eher in Richtung Transplantation gehen muss. Das ist eher ein kritischer Faktor. Und das Wichtigste ist für den Arzt immer, was mache ich mit erhöhten Leberwerten? Und da ist die Frage immer, was hat denn der Patient? Hat er Beschwerden? Hat er keine Beschwerden? Geht es ihm gut? Ist das ein Zufallsergebnis? Oder hat er vielleicht einen kleinen Infekt?
Genau, bei Infekten ist immer dazu zu sagen, auch wenn der Infekt schon 1 bis 2 Wochen her ist und die Leberwerte leicht erhöht sind, ist das in vielen Fällen auch postinfektiös. Dann kann man das vorerst auch mal ignorieren und es sollte sich dann im Idealfall bei der nächsten Kontrollblutabnahme wieder normalisiert haben.
Ja, und ich bin ein relativ primitiver Mensch, ich habe es auch nicht so mit Zahlen. Ich merke mir immer, solange die Leberwerte leicht erhöht sind, man sagt unter dem 5-fachen Normalwert, ich merke mir einfach immer die Zahl 150. Alles, was unter 150 ist bei einem normalen Patienten, ist etwas, wo es am sinnvollsten ist, das in 3 bis 6 Monaten irgendwann nochmal zu kontrollieren. Damit heilt man wahrscheinlich die Hälfte bis 3/4 aller genau. Patienten.
Und wenn man dem Patienten noch dazu sagt, er soll sich gesund ernähren, dann hat man gleich auch noch was anderes dazu erreicht. Dann hat man auch gleich die Begründung, warum sie besser geworden sind.
Richtig. Und ganz anders ist es, wenn der Patient natürlich Symptome hat und da reicht auch Fieber, Müdigkeit, Abgeschlagenheit, dann sollte man in Richtung Hepatitis denken. Also eine infektiöse Hepatitis kann das natürlich auch sein.
Natürlich genauso bei einem Ikterus, wenn er jetzt beginnt gelb zu werden spontan, bei solchen Symptomen bitte sofort auch weiter abklären.
Richtig.
Juckreiz kann natürlich auch eins der Symptome sein, ein Ganzkörperjuckreiz.
Ja. Bei Juckreiz ist etwas
aber ganz das ist immer sehr unspezifisch. Das.
Ja.
Aber so nicht erklärbarer Ganzkörperjuckreiz kann schon auf sowas hindeuten.
Bei einem nicht erklärbaren Ganzkörperjuckreiz sollte man auch dran denken, das könnte von der Leber sein. Und da sollte man auch die freien Gallensäuren bestimmen, vor allem in der Schwangerschaft. Das ist ein Thema, da passiert das manchmal, dass die freien Gallensäuren ansteigen, die einen fürchterlichen Juckreiz machen. Und umgekehrt, wenn Leberwerte über 1000 werden, dann sollte man bitte nervös werden. Also eine ASAT und eine ALAT über 1000 sind eher ein Maß für das akute Leberversagen. Das heißt, das sollte man auf jeden Fall abklären und auf jeden Fall irgendwo einmal intensivdiagnostisch abklären. Natürlich kann auch eine akute Hepatitis A, die im Allgemeinen gut überstanden wird, nach ein paar Monaten einen Wert weit über 1000 machen. Trotzdem, bei Werten über 1000 entspricht das eigentlich einem akuten Leberversagen. Das heißt, diese Patienten gehören sofort abgeklärt. Das heißt, die Red Flags sind eigentlich Werte, die dreistellig oder höher sind. Bei Gamma-GT muss man das nicht so eng sehen. Da sollte man erst ab Werten über 1500 nervös werden. Nur dann gehen ja alle anderen Transaminasen immer mit. Ja. Das heißt, was tun bei erhöhten Leberwerten? Patienten ohne Symptome, leicht erhöhte Leberwerte.
Mal nichts, therapeutisches Warten mal und im Idealfall in 3 bis 6 Monaten eine Kontrollblutabnahme, Verlauf anschauen und je nachdem, wie sich es im Verlauf zeigt, in den meisten Fällen normalisiert sich es wieder. Wenn nicht, wäre dann halt auch eine weitere Abklärung mal angeraten.
Und das gilt natürlich nicht, wenn der Patient Beschwerden hat oder sonstige Symptome und natürlich auch bei Oberbauchschmerzen, dann muss man auf jeden Fall abklären, was das ist. Und genauso, wenn zum Beispiel die Pankreasenzyme mit erhöht sind, das sollte man ebenfalls abklären. Und bei Werten über 1000, gerade bei den Transaminasen, bei ASAT und ALAT, bitte, das ist ein kritischer Befund, der Patient gehört sofort abgeklärt, ob das geht in Richtung akutes Leberversagen. Das möchten wir euch mitgeben. Das war es auch schon wieder für heute. Und zum Abschluss noch eine Bitte. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr uns folgt und natürlich auch über eine positive Bewertung auf einer Podcast-Plattform eurer Wahl.
Wenn euch nicht gefallen hat, könnt ihr ihm natürlich jemanden vorschlagen, den ihr nicht mögt.
Auch damit wäre uns geholfen.
Genau. Und bitte beachtet, dass der Podcast sich ausschließlich an medizinisches Fachpersonal richtet. Und wir selbst sind auch nicht perfekt, wir können uns auch irren.
Wir versuchen immer, den aktuellen Stand der Wissenschaft zu bringen, aber wir versuchen auch natürlich, Fakten und Meinungen zu trennen und persönliche Meinungen klar zu kennzeichnen. Aber bitte beachtet auch, die medizinische Wissenschaft beruht auf Versuch und Irrtum und Erkenntnisse können sich ändern. Und wir haben heute den Juni 2026, vielleicht erzählen wir euch in einem Jahr etwas über sensationelle neue Laborwerte. Und wie Felix schon erwähnt hat, das müssen wir nach Gespräch mit unserem Anwalten erwähnen, wir Labormedizin haben eine etwas einfachere Sicht auf die Welt. Unsere Patienten haben schließlich nur 16 mm Durchmesser und das heißt, ein Podcast kann natürlich kein Gespräch mit eurer Hausärztin und eurem Hausarzt ersetzen. Der kennt euch seit Jahren als Ganzes und nicht nur aufgrund eines Laborwertes. Und wir danken euch natürlich auch für eure Aufmerksamkeit und fürs Zuhören. Und Dank auch an Lukas Schweitzer für die Musik und fürs Schneiden.